Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Und wir müssen heute über Rassismus am Theater reden oder vielmehr, wie man sich davor schützen kann. Zum Beispiel nämlich mit einer Anti-Rassismus-Klausel im Arbeitsvertrag. Warum aber genau darüber seit Monaten heftig gestritten wird, das hören Sie jetzt hier in Rang 1. Dass die Künste ins Visier der Justiz geraten können, das weiß man nicht erst, seitdem unter der Woche die monatelangen Ermittlungen gegen die Aktionskünstler des Zentrums für politische Schönheit bekannt wurden. Um einen besonderen juristischen Schutz für die Mitarbeiter an Theatern geht es dagegen der Regisseurin Julia Wissert und der Rechtsanwältin und Dramaturgin Sonja Laser. Denn sie entwickelten im Januar diesen Jahres eine Anti-Rassismus-Klausel, mit der sich Künstler präventiv gegen rassistische Übergriffe an deutschen Kulturbetrieben absichern können. Gute Idee, könnte man meinen, fanden aber nicht alle und vor allem nicht alle Theater. Ich habe vor unserer Sendung mit Sonja Laser über ihre Anti-Rassismus-Klausel gesprochen und sie zunächst gefragt, mit welchen Gefühlen sie auf den bisherigen Verlauf der Debatte zurückblickt.
Ja, da sind zwei Richtungen. Die eine ist, dass wir, also die Regisseurin Julia Wissert und ich, uns natürlich erstmal sehr gefreut haben, dass viele Kulturschaffende, Theatergruppen, auch Institutionen auf uns zugekommen sind und ein Interesse daran haben, die Klausel aufzunehmen und gefragt haben, geht das eigentlich, was ist, wenn wir in Österreich sitzen, geht das, wenn wir Gastspielverträge haben oder gilt die auch beim Honorarverträgen oder nur im Arbeitsrecht. Was mich tatsächlich überrascht hat und womit ich nicht gerechnet habe, ist, die Kulturinstitutionen scheinen davon auszugehen, dass es eigentlich bei ihnen so eine Art rassismusfreien Raum gibt und so etwas bei Ihnen nicht vorkommt. Und diese Reaktion empfinde ich als relativ naiv. Damit habe ich nicht gerechnet.
Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen zum Moment, als Sie sozusagen die Klausel aufgesetzt haben, gab es da einen konkreten Anlass für, zum Beispiel aus Ihrer anwaltlichen Praxis? Sind da Menschen auf Sie zugekommen, die gesagt haben, es reicht mir nicht mehr, mich mit einem Anwalt, mit einer Anwältin zu wehren, wenn ich konkret angegangen werde, sondern ich möchte das eigentlich präventiv in meinen Verträgen haben?
Genau, das war eigentlich ein Mandat, ein ganz normales. Also wir hatten gar nicht vor, diese Klausel öffentlich zu machen am Anfang, sondern es kam eine Mandantin auf mich zu, die ich auch bei anderen Vertragssachen berate und die sagte, ob ich so eine Klausel für sie aufsetzen könne. Und natürlich war uns beiden nicht langweilig, sondern der Hintergrund dieser Anfrage war dann ihre Erfahrung mit deutschen Kulturinstitutionen.
In denen sie tatsächlich rassistische Erfahrungen gemacht
genau.
hatte. Wie erklären Sie sich denn dann, Sie haben es eben schon angesprochen, diese starken Gegenreaktionen, die es auch von Seiten der Theater gab? Warum ist dieses Thema so heikel, dass die Theater sich so wehren?
Ja, das ist interessant. Also ich meine, generell ist es ja ein bekanntes Phänomen, dass wenn man jetzt mit antirassistischen Themen kommt, dass das erstmal starke Reaktionen hervorruft. Was man dann auch als White Fragility oder in dem Buch, finde ich, ist das ganz schön jetzt dargestellt, was rausgekommen ist, warum ich mit Weißen nicht mehr über Hautfarbe spreche. Interessant ist, warum ist das im Theaterbereich so? Weil da würde ich sagen, ist die grundsätzliche Haltung eigentlich schon so, dass davon ausgegangen wird, dass die Gesellschaft strukturell rassistisch ist und nur die Institutionen sich selber davon ausnehmen. Gibt es sehr viele Gründe. Zwei sind jetzt vielleicht, die ich mal nennen könnte. Das eine ist, dass es, glaube ich, so einen Mythos gibt, dass die Kunst etwas Reines ist, die erstmal so an sich gut ist und somit frei von Rassismus oder beispielsweise auch Sexismus ist. Der andere Punkt könnte sein, dass sich ja in Kulturinstitutionen dort auch eine Reflexion von gesellschaftlichen Zuständen stattfindet, gesellschaftliche Zustände kritisch reflektiert werden. Und somit sich einzugestehen, dass vielleicht die Institution auch selber ein Teil davon ist, so einen blinden Fleck, mit dem man sich dann beschäftigen müsste, das scheint irgendwie Angst zu machen.
Jetzt haben einige Kommentatoren gesagt, der Wortlaut der Klausel stelle ja eigentlich eine pauschale Verdächtigung der Kulturbetriebe dar. Dass man sich gleich sozusagen in so einen Vertrag hineinschreiben lässt, wenn ihr mich rassistisch angeht und ich nehme schon mal an, dass das passieren kann, dann will ich diese und jene Maßnahmen ergreifen dürfen. Stimmt das eigentlich? Ist das eine pauschale Verdächtigung?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Also ganz im Gegenteil. Es ist doch so, wenn eine Institution das aufnimmt, sie erstmal anerkennt, dass es einen strukturellen Rassismus in der Gesellschaft gibt und natürlich die Kulturinstitutionen Teil dieser Struktur sind. Sie sind ja nicht per se ausgenommen und sie sich auch committen dazu, sagen, über ein Lippenbekenntnis hinaus zu sagen, wir nehmen dafür auch Verantwortung und stellen uns diesem Thema. Für mich ist es somit eher eine Unterstützung im Kampf gegen Rassismus als dass es ein Eingeständnis wäre, dass hier diese Vorfälle stattfinden können. Kulturinstitutionen, da gehen ja 1000 Leute rein und raus, wir sind alle Teil davon. Also wer kann sagen, hier kann sowas nicht stattfinden? Das ist für mich eine relativ überraschende Reaktion gewesen.
Jetzt gäbe es ja auch unterhalb des Levels der vertraglichen Klausel eine Möglichkeit, zum Beispiel durch einen Verhaltenskodex oder eine Art Betriebsordnung zu sagen, wir wollen mit Rassismus, Sexismus nichts zu tun haben. Also der Deutsche Bühnenverein hat sich ja zum Beispiel so eine Art Verhaltenskodex selbst auferlegt. Warum reicht das nicht, diese Selbsterklärung, diese Selbstverpflichtung eigentlich? Warum muss es vertraglich geregelt werden?
Genau, ein Verhaltenskodex ist ja an sich auch erstmal begrüßenswert und die Klausel kann als eine Form Fortführung dessen gesehen werden. Also von dem Bekenntnis dazu auch mehr ins Praktische, in die Realität kommt und zu sagen, wir machen auch bestimmte Fortbildung, bestimmte Maßnahmen und verpflichten uns nicht nur. Weil ich denke, wir würden alle unterschreiben, dass wir gegen Rassismus sind. Das ist ein relativ einfacher Schritt. Der nächste Schritt ist dann, wie gehe ich praktisch damit um? Und das sichert natürlich mehr ab, wenn ich mich da noch weiter verpflichte und mich auch dazu bekenne und die Klausel aufnehme, dass es nicht dabei bleibt, sondern dass dem auch was folgt.
Nun ist ja das, was dem gegebenenfalls folgt, auch gar nicht mal so viel, muss man sagen. Also das ist ja auch was, was in der Debatte teilweise extrem hochgekocht wurde. Dabei geht es ja eigentlich, sagen Sie selber, um Workshops zunächst mal oder Schulungen.
Ja, das ist tatsächlich interessant. Wirklich ausgelöst wird ja erstmal nur die Verpflichtung, eine Workshop, eine Schulung, sogar ein Infoabend. Die Institution kann die Fortbildung oder die Maßnahmen frei auswählen. Sie kann den zeitlichen Umfang frei auswählen. Sie kann den Zeitrahmen frei auswählen. Also das ist so weich eigentlich formuliert, das war eher eine Kritik, die ich dann teilweise auch bekomme, dass sie gesagt haben, also hier wird ja nichts darüber gesagt, was für eine Qualifikation diese Personen mitbringen müssen, die Fortbildung machen etc. Und abgesehen davon, dass die vielleicht sowieso aufgrund anderer gesetzlicher Grundlagen dazu verpflichtet wären, solche Maßnahmen durchzuführen, kann das ja eigentlich nicht schaden. Und das ist verwunderlich, dass das so eine starke Reaktion hervorruft.
Jetzt gibt es ja diesseits der vertraglichen Einzelklauseln auch sowas wie das Antidiskriminierungsgesetz. Sollten nicht eigentlich alle Punkte dieser Klausel darin schon streng genommen aufgehoben sein, darin enthalten sein in diesem Gesetz?
Das Ziel nochmal dieser Klausel oder ein ganz entscheidendes Ziel dieser Klausel ist, die Personen, die sich betroffen fühlen, aus der Erklärposition herauszunehmen. Dass die nicht mehr dafür verantwortlich sind, alleine zumindest nicht mehr, den Kulturinstitutionen die ganze Zeit zu erklären, warum, was ist Rassismus, was ist expliziter, was ist impliziter Rassismus, warum ist das jetzt problematisch, sondern dass dort auch Leute von außen reingenommen werden, die diese Debatten in den Kulturinstitutionen führen. Und das ist dann auch eine andere Ausrichtung als die des Antidiskriminierungsgesetzes.
Jetzt ist genau das mit den Leuten von außen auch so ein Punkt, an dem viele sich gestoßen haben. Der Wortlaut der Klausel legt nahe, dass der Tatbestand des rassistischen Übergriffs allein durch die Person definiert wird, die Opfer dieses Übergriffs ist. Jetzt haben viele gesagt, das kann ja eigentlich nicht sein. Wo ist denn die Beweispflicht? Wie antworten Sie? Was antworten Sie darauf? Müsste es nicht eigentlich zum Beispiel eine Prüfung des Vorfalls erstmal geben aus neutraler Position, bei dem alle Beteiligten angehört werden?
Naja, wenn es um Strafe ginge, auf jeden Fall. Wir haben ja hier keine Selbstjustiz. Also die Person aber, die den Vorfall ausgelöst hat, die wird ja nicht bestraft, es gibt keinen Schadensersatz, nichts. Oder auch nochmal anders zu antworten, wenn ich eine Kulturinstitution hätte und eine Person fühlt sich davon betroffen, kann es ja erstmal auch egal sein, wie genau das definiert wird, ob das jetzt schon genau Rassismus ist oder nicht ist. Wäre doch für mich schon Anlass, weil damit habe ich ein Problem in dem Moment, wo das so empfunden wird, Anlass, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und zwar nicht in Form einer Abmahnung, einer Bestrafung oder sonstiges. Dafür bräuchte es tatsächlich eine unabhängige Institution. Sondern in der Form, dass ich dort, ob es dann eine Mediation ist, ob es ein Infoabend ist, ein Workshop ist, dort mich mit diesem Vorfall beschäftige und diesen kläre.
Jetzt gibt es neben dem ganz direkten Rassismus, der von einer Person an die andere geht, auch die Form eines eigentlich vermittelten Rassismus, der sich zum Beispiel auf Stückinhalte beziehen kann. Also wie ist das, wenn man bei einer Produktion mitarbeitet als Schauspielerin, als Schauspieler und man stellt fest, dass auf der Bühne rassistische Stereotype zum Beispiel reproduziert werden? Aber das ist ja dann quasi im Stück, das ist im Raum der Kunst, das ist nicht im Raum des Arbeitsverhältnisses, des unmittelbaren 1:1 Gegenübers. Ist denkbar überhaupt, dass die Klausel da auch greifen könnte?
Aber das ist erstmal eine super Frage. Die Klausel ist erstmal nicht dafür entworfen worden, sage ich mal, auf dieser narrativen Ebene zu greifen, sondern auf der Produktionsebene. Also es sind ja an der Produktion Beteiligte und die Handlung und Äußerung von diesen und eben nicht in der fiktiven oder Narrationsebene auf der Bühne. Ich finde die Frage aber interessant und werde die mal mitnehmen und darüber nachdenken, wie man dort vielleicht auch eine Form nochmal von Auseinandersetzung anstoßen könnte.
Frage zum Schluss. Was würden Sie sich wünschen, wie lange es diese Klausel noch braucht? Beziehungsweise was würden Sie sich wünschen, wie schnell sie wieder verschwinden kann?
Vielleicht, dass sie gar nicht gebraucht worden wäre. Natürlich, umso schneller sie nicht mehr gebraucht wird, umso besser. Also es geht ja nicht um die Verfechtung der Klausel, dass man die in Verträge bekommt, sondern dass die Kulturinstitutionen sich mit diesen Themen mehr beschäftigen.
Vielleicht ja auch ein Vorbild für andere Branchen, die Idee einer Anti-Rassismus-Klausel für Arbeitsverträge am Theater. Darüber gesprochen habe ich mit der Mitinitiatorin Sonja Laser. Sie ist Rechtsanwältin und freie Dramaturgin in Berlin. Das Theater des Alltags, die Inszenierung unseres Privatlebens, sie finden pausenlos statt. Allein schon, wenn mal wieder ein Foto unseres hübsch arrangierten Abendessens in den sozialen Medien landet, denn ich bin schließlich, was ich esse, gesund und modern. Aber eigentlich sind diese performativen Gesten ein alter Hut, wie jetzt eine Ausstellung im Museum LA8 in Baden-Baden zeigt. Schein oder Sein, der Bürger auf der Bühne des 19. Jahrhunderts heißt sie und beschäftigt sich sozusagen mit den theatralischen Selfies unserer Urgroßeltern. Daniel Stender nimmt sie mit auf einen Rundgang.
Natürlich braucht eine Ausstellung über die Theatralisierung des Alltags einen Vorhang. Durch diesen Vorhang betritt man das Museum und steht gleich vor einer kleinen Bühne.
Als Besucher kann man also vor der Bühne stehen, man kann aber auch auf die Bühne draufgehen.
Matthias Winzen leitet das Museum LA 8 in Baden-Baden. Schein oder Sein heißt die Schau, durch die er hier führt.
Und die Bühnenprospekte, die haben einen kleinen Schlitz. Das heißt, man kann auch hinter die Bühne gehen. Also der Besucher soll sich die ganze Zeit nicht ganz sicher sein, ist er eigentlich reiner Betrachter von außen oder spielt er schon mit?
So wie Vincent selbst. Er ist mittlerweile sogar schon hinter der Bühne.
Und dreht an der Windmaschine. Alles faule Effekte, die man hier ausprobieren kann und an denen man sich erfreuen kann.
Wobei die Ausstellung viel mehr bietet als Effekte. Tatsächlich geht es um einen Gedanken oder besser um einen Gedankengang. Und der beginnt im frühen 19. Jahrhundert.
Der Bürger ist nicht mehr gebunden in der Ständegesellschaft. Er ist frei, er ist jetzt das freie Individuum, ganz authentisch und wird in der Sekunde zum Darsteller seiner selbst. Weil der freie Bürger kann jetzt Handel treiben, er ist führend in den aufstrebenden Universitäten überall. Aber das sind ja noch ganz viele andere Bürger. Also du musst es nicht nur schaffen, du musst es auch inszenieren. Die anderen müssen es auch merken.
Nur durch die Inszenierung ihrer Persönlichkeit, so Winzen, können sich die Bürger damals unterscheiden, zur eigenen Marke werden. Interessanterweise geschieht das
exakt parallel in den Jahrzehnten, wo das Hoftheater zum Stadttheater wird. Also das Theater verbürgerlicht sich und das Bürgertum theatralisiert sich.
Die Ausstellung belegt diese These mit wissenschaftlicher Akribie. Auf zwei Ebenen zeigen sie Bühnennachbildungen, Kostüme, Wohnzimmer, Fotos, Gemälde. Auch das Theater selbst rückte damals in den Fokus. Das Publikum musste die Rituale einer Vorstellung erst noch lernen. Zuhören, sitzen bleiben, klatschen oder Buh rufen.
Die Affektkontrolle ist sicher etwas, dass das Publikum sich angewöhnen musste, um als Bildungsbürgertum zumindest zu erscheinen.
Vor allem aber geht es um die Inszenierung des Privatlebens. Am deutlichsten wird das bei den Fotografien, bei denen Rollenbilder von Schauspielerinnen und private Inszenierung einander frappierend ähneln.
Wenn wir das nicht beschriftet hätten, könnten wir sagen, das ist auch eine Julia, weil die lehnt sich auch über eine Balustrade. Also das Vokabular der privaten Bürgerfotografie und das Vokabular der Schauspielerin in der Rollefotografie ist sehr, sehr nah beieinander.
Hier ist der Kurzschluss zur Gegenwart so logisch, dass Vincent und seine Mitarbeiter darauf verzichtet haben, die privaten Nachahmerinnen von Kim Kardashian daneben zu legen. Diese Bilder haben die Besucher ohnehin im Kopf.
Das ist ja das Interessante am 19. Jahrhundert, dass sowohl künstlerische Techniken wie auch Alltagsangewohnheiten, von denen wir glauben, oh ja, das muss so in den letzten letzten 15 Jahren überhaupt erst aufgekommen ist, dass man da doch sehr oft Unterströmungen findet und richtig lange Traditionslinien, die sehr oft im 19. Jahrhundert landen.
Schein oder Sein. Im Grunde ist der Titel dieser Ausstellung nicht ganz korrekt. Eigentlich müsste er Schein und Sein heißen. Trennen lassen sich diese beiden Zustände nämlich kaum.
Wir alle spielen Theater. Es geht gar nicht anders. Wir können nie authentisch uns in allen Situationen selbst ausdrücken, sondern wir können unser Selbst eigentlich nur finden in der sozialen Inszenierung durch Maskeraden. Also diese alte Unterscheidung, wahres Gesicht, falsche Maske, die ist vorübergehend. Wir können ja nur in unseren Masken sozusagen mit anderen wirklichen Kontakt haben.
Auch Selbstinszenierung will gelernt sein. Davon erzählt die Ausstellung Schein oder Sein, der Bürger auf der Bühne des 19. Jahrhunderts, die Daniel Stender für uns besucht hat. Noch zu sehen im Museum LA8 in Baden-Baden bis zum 8. September.
Die geniale Stelle.
40 Jahre lang war die große Schauspielerin Erika Pluha Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater. Heute hat sie mit der Schauspielkunst zwar weitgehend abgeschlossen, aber ihre geniale Stelle, die führt trotzdem noch einmal zu einer Klassikerinszenierung des Regisseurs Achim Benning am berühmten Haus am Ring.
Eine meiner schönsten Aufführungen in den vielen langen Jahren am Wiener Burgtheater war die von Gorkis Sommergäste.
Sie sehen erschöpft aus.
So traurige Augen, sind Sie müde?
Ein wenig.
Ich bin schrecklich müde. Ich bin es müde, diesen Menschen zuzuschauen. Und es tut mir weh, zu sehen, wie Sie sich schweigend in dieser lärmenden Menge bewegen.
Und ich habe da die Varvara gespielt und hatte wirklich eine Stelle, wo ich beschreiben konnte, obwohl wir in den alten Kostümen waren und so, das war keine modernistische Aufführung, aber es wurde so inszeniert, dass so herauskam diese Faulheit und Trägheit der Menschen, dieser Sommergäste, denen eigentlich alles egal ist und ob die Leute arm sein, ob sie schuften und so. Und das konnte ich in einem Dialog mit Kurt Sowinetz, der leider nicht mehr lebt, so drastisch und so überzeugt, dass ich immer Szenenapplaus hatte. Und das war eigentlich nicht üblich während des Stückes. Und diese Sommergäste waren auch wirklich so mein Einstand in ein persönliches politisches Bewusstsein.
Die Schauspielerin Erika Pluha über ihre geniale Stelle aus Gorkis Sommergästen. Verraten hat sie uns diese übrigens am Rande eines Gesprächs auf der Leipziger Buchmesse. Und wie die heute 80-Jährige auf ihr von vielen Schicksalsschlägen geprägtes Leben zurückblickt, das können Sie nach wie vor hören auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de. Dort finden Sie natürlich auch die Beiträge aus dieser Sendung. Hier geht's jetzt aber direkt weiter mit unserem Filmmagazin Vollbild. Viel Spaß dabei wünscht Janis Elbira.